dass man sich stärker damit beschäftigt, wie Kooperationen über Milieus hinweg möglich sind. Dass Kooperation eigentlich angelegt ist bei dem, was Menschen sind. Menschen sind kooperative Wesen, sind soziale Wesen. Und da wäre es notwendig, ja, können wir eine Economic Governance organisieren, wo mehr Raum ist, zu entscheiden, wann gibt es eigentlich auch das Anrecht, das Kooperationsprinzip unbegründet über das Wettbewerbsprinzip zu stellen.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.
Herzlich willkommen bei Inside Impact, dem Podcast mit Wirkung an der Wirtschaftsuniversität Wien. Ich bin Florentine Meyer und heute als eure Gastgeberin hinter dem Mikrofon und zu Gast im Studio bei mir ist Andreas Nobi. Hallo Andreas.
Ja, hallo, grüß dich.
Wir starten eine neue Staffel zum Titel Kooperation als Superkraft? Fragezeichen, Rufzeichen. Und die Idee von der Staffel ist uns gekommen beim Nachdenken über die Lage der Nation, die Lage der Welt und wie wir da durchkommen und wieder rauskommen in bessere Zeiten. Und da war unser Gedanke, Kooperation wäre jetzt angebracht. Wir sollten mehr kooperieren, besser kooperieren, in den Organisationen besser zusammenarbeiten, Social Enterprises, Non-Profits miteinander kooperieren, mit anderen Sektoren, Grenzen überwinden, weltanschaulicher Art, unterschiedliche Menschen zusammenbringen. So, das war die Idee. Mit diesen Themen wollen wir uns beschäftigen. Und wir wollen einsteigen mit einem Blick aufs große Ganze. Und da bist du uns als Wunschgast eingefallen, Andreas. Du bist außerordentlicher Universitätsprofessor, Leiter des Instituts für räumliche und sozial-ökologische Transformation. Was bedeutet Kooperation für dich?
Ja, Kooperation. Also so, zuerst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Vielen herzlichen Dank auch für die Gelegenheit, über das Thema nachzudenken, weil tatsächlich im Vorfeld dieser Einladung habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht und fand es spannend und ich glaube, es wird auch ein spannendes Gespräch. Für mich bedeutet Kooperation Zusammenarbeit auch mit der Intention, gemeinsam etwas zu erreichen, gemeinsam mehr zu erreichen, als wenn ich jetzt nur alleine mache.
Wo beschäftigst du dich in deiner Forschung mit Kooperation?
Also so, vielleicht ein Beispiel. Ja, ich bin ja schon ewig an der Wirtschaftsuniversität und auch sehr gerne, aber der Wissenschaftsbetrieb ganz allgemein und ganz sicher auch in den letzten Jahren verstärkt tendiert zur Individualisierung, zur Vereinzelung und auch ein Stück weit zur Vereinsamung. Wenn man die Büros anschaut, ja, diese Gänge mit geschlossenen Türen und dahinter sitzt eine Person, ist es schon ein bisschen auch eine bestimmte Architektur des Denkens, die vereinzelt. Ja, wenn man Karrieren, Erfordernisse anschaut, dann geht es eben ganz stark darum, dass ich die Leistungskriterien erfülle und dann haben wir noch eine Universitätslandschaft, wo ich zum Wechsel verpflichtet bin. Das heißt, an jedem Ort, an dem ich bin, gibt es eigentlich fast den bestimmten Anreiz, mich nicht zu sehr einzulassen, weil ich ja dann wieder woanders hin muss und dann bin ich eigentlich nur traurig, was ich zurücklasse. Und ich hatte halt dieses große Glück, noch aus einer Zeit zu kommen, wo man relativ früh eine fixe Stelle gehabt hat. Und ich habe das immer als ein Privileg gesehen, aber schon auch ein bisschen auch als Verpflichtung und Auftrag, das dafür zu nutzen, Zusammenarbeit zu fördern. Weil es eben bei mir nicht notwendig ist, jedes Jahr wieder neu meine individuelle Großartigkeit in Reports beweisen zu müssen und daher das Investieren in Zusammenarbeit für mich immer sehr wichtig war, auch deswegen, weil es einfach Spaß macht. Ja, aber so ein Beispiel, nur um das zu nennen, was wir hier auch gemacht haben, war diese zwei großen Gute Leben für alle Kongresse, die wir organisiert haben, deren Ziel es eben war, Menschen zusammenzubringen, denen einerseits das gute Leben, und das ist ein bisschen so dieses ganze Thema, wie können wir in der Welt im Wandel gut leben, das heißt auch in Eintracht mit der Natur, mit ökologischen Anforderungen einerseits, also das ökologische Interesse, und mit dem für alle dieses Thema der Gerechtigkeit, dass es eben nicht ein Luxusthema der Mittelschicht ist oder des reichen Nordens, sondern für alle eben. Und diese Kombination von sozial engagierten, ökologisch engagierten hat zweimal dann doch über 1000 Leute auf die Uni gebracht. Und ich würde sagen, das war ein sehr schönes Beispiel für Zusammenarbeit. Wenn ich es eben nach den Kriterien, den Leistungskriterien bewerte, dann hat das eben wissenschaftlich nichts gebracht. Ja? Und dann bin ich eben froh, dass ich noch in der Situation bin, wo ich dann trotzdem kooperieren kann. Ja? Und mein Anliegen ist zu schauen, auch in dem Umfeld, in dem wir sind, können wir auch in den widrigen Bedingungen, unter denen gearbeitet wird, Kooperation mehr fördern.
Ich will gar nicht so viel über unsere wissenschaftliche Selbsterfahrung mit Kooperation sprechen, nur wenn du es schon ansprichst. Also wir haben ja an der WU so einen großen Non-Profit- und Social-Entrepreneurship-Cluster. Ich glaube, dass der nur durch super Kooperation in unserem Team so groß werden konnte. Und also wir publizieren ja auch erfolgreich, also auch bei den Leistungskriterien können wir uns sehen lassen. Ja. Und ich vergleiche das oft mit Einzelkämpfern anderswo. Und also ich glaube, wir sind auf lange Frist insgesamt auch produktiver.
Ja, danke, dass du das gesagt hast, weil das ermöglicht mir gleich sozusagen den Ball aufzugreifen und dir eigentlich zuzustimmen, ja, weil ich tatsächlich glaube, dass jetzt sehr salopp gesagt Kooperation auch wettbewerbsfähiger macht, ja, dass Kooperation eigentlich angelegt ist bei dem, was Menschen sind. Menschen sind kooperative Wesen, sind soziale Wesen. Und diese Idee der Vereinzelung, der Monade, Self-Made Man, ist eine ideologische Konstruktion, die eigentlich der Wirklichkeit nicht statthält. Ja, es fängt natürlich schon damit an, dass wir als abhängige Wesen auf die Welt kommen, ja, dass wir durch und durch andere brauchen, um zu wachsen und überleben zu können. Und es braucht eben die Kraft des Kollektivs, um jagen zu gehen und dann in der Folge ja, in Wettbewerb erfolgreich zu sein. Und das hat mich ja in der Vorbereitung auch dazu gebracht, dass ja Kooperation tatsächlich in dem Sinn ein sehr kräftiges, ein sehr mächtiges Prinzip ist, das noch nicht notwendigerweise positiv ist. Ja, weil du kannst natürlich auch unter Anführungszeichen für schlechte Ziele kooperieren. Ja, und wie wir in der Vorbereitung geredet haben, die SS ja oder die ganze Massenvernichtung funktionierte natürlich nur, weil bestimmte Menschen ein gemeinsames Ziel hatten und kooperiert haben. Ja, das heißt, Kooperation ist in dem Sinn eine Produktivkraft, da gebe ich dir schon recht. Und in dem Sinn glaube ich ja auch, dass das Forcieren und Unterstützen von Zusammenarbeit auch in der neoliberalen Welt, in der wir leben, eigentlich eine sehr sinnvolle Strategie ist.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, Kooperation, das klingt zwar einmal moralisch hochwertig, ja, gut, du siehst das aber einmal wertfrei. Also es kommt darauf an, zu welchem Zweck wir miteinander kooperieren, ob das dann eine Produktivkraft für die zukunftsfähige Transformation wird oder schnellere Weg ins Verderben.
Also ich würde sagen, dass wir das dialektisch sehen müssen. Ich glaube, das eine, und das ist, glaube ich, sehr hilfreich zu sehen, wir sind soziale Wesen, wir sind kooperative Wesen. In dem Sinn hat Kooperation aus sich heraus eine Kraft und kann für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Und trotzdem glaube ich, wenn wir jetzt Kooperation als das Zusammenarbeiten von Menschen für ein gemeinsames Ziel definieren, dann würde ich es durchaus auch in einem positiven Sinn als ein es wird etwas Anzustrebendes sehen, ja, und als ein ganz wichtiges Korrektiv zu einem Wirtschaftsdenken, in dem die Vorstellung von Wettbewerb dominant ist und prägend ist und Kooperation ein bisschen den Beigeschmack hat, dass das dann in die Sozialabteilung und die Sozialpolitik gehört, als wäre es, hätte es eben diese diese schöpferische und auch durchaus Effizienz und effektiv steigernde Rolle nicht. Ja, und da glaube ich eigentlich, dass dass da die ein Stück weit neben anderen Beispielen, aber auch die Schwächen unseres wirtschaftswissenschaftlichen Denkens zeigt, welches Potenzial eigentlich in Zusammenarbeit liegt und wie wir das auf eine Art konzeptionalisieren können, die wir bis jetzt in Studis oftmals nicht genügend vermitteln. Da ist vielleicht MPO ein bisschen eine Ausnahme, aber wenn man die Lehrbücher der VWL hernimmt, wenn man die Lehrbücher von Business Strategies, dann ist eben Wettbewerb das zentrale Prinzip und Kooperation, sofern es den Wettbewerb unterstützt, ja, das Ziel des erfolgreichen Wirtschaftens ist dann wünschenswert, aber eben ein Stück weit einem Ziel untergeordnet, wo ich dann sagen würde, ist das wirklich das Einzige, was wir als wirtschaftliche Ziele haben können?
Also kooperieren, wenn es dazu hilft, gemeinsam im Wettbewerb erfolgreicher zu bestehen.
Genau, das ist die herkömmliche, also in dem Sinn ist es herkömmlich akzeptiert. Ich würde eben ein Stück weit weitergehen, wenn wir eben diese Idee haben, so wie wir vor 10 Jahren uns als Aufgabe gestellt haben, wie können wir individuelle Entfaltung und Freiheit mit der Idee von Gleichheit und Gerechtigkeit verbinden, dann ist es eine Kooperationsaufgabe, die nicht als Wettbewerb organisierbar ist. Ja, das ist ein Ziel, wo Wettbewerb sicher nicht das beste Organisationsprinzip ist, um dieses Ziel zu erreichen. Und es wird noch einmal komplexer, ja, was in den letzten Jahren offensichtlich, ganz offensichtlich gekommen ist und Implikationen hat, wenn all das mit der Einhaltung planetarer Grenzen verbunden sein soll, dann haben wir es eben mit einer komplexen Herausforderung zu tun, mit vielen Akteuren, und dann ist dieses zielgerichtete gemeinsame Schauen, wie wir nicht nur überleben, ja, sondern wie wir auch mit einem gelungenen Leben für möglichst viele diese Zukunft gestalten.
Also was ich da jetzt raushöre als ganz wichtige Dimension, ist die Frage, wer kooperiert, ne? Wer sind wir?
Ja. Wer kooperiert und wofür kooperiert man? Ja, also das, was ja ein bisschen in der Volkswirtschaftslehre zu kurz kommt, ist, dass Rationalität ist die optimale, bestmögliche Zielerreichung, ja, dass aber die Dimension der vernünftigen Reflexion, was ist denn eigentlich das Ziel, das wir wollen, ja, zu kurz kommt, ja, und wenn wir vernünftig über Ziele reden, dann werden wir vermutlich in einem erhöhten Ausmaß Ziele definieren, wo Wettbewerb nicht die beste Form der Erreichung ist. Ja. Ich nehme ein Beispiel, ja, die beste Klimaforschung, ja, in den letzten Jahren hat sehr klar und deutlich herausgearbeitet, dass es möglich wäre, ja, dass auch 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen gut leben können im Sinne einer Grundversorgung, ja, mit Energie und mit anderen Lebensnotwendigkeiten, wenn wir die Bereitstellung, ja, zur Befriedigung dieser Bedürfnisse auf kollektivere Art und Weise organisieren. Ja, wenn es eben ein Siedlungsstruktur und ein Mobilitätssystem gibt, das viel weniger Verkehr notwendig macht, ja, und das den verbleibenden notwendigen Verkehr auf eine Art und Weise organisiert, die mehr über aktive Mobilität, die mehr über öffentlichen Verkehr organisiert ist. Das ist aber eine kollektive Aufgabe der Zusammenarbeit. Da mag es Aspekte geben, wo wir das dann auch noch als Wettbewerb organisieren können, aber es ist nicht so, wie wir es vorher beschrieben haben, dass die Kooperation nur dann gewünscht ist, wenn sie zu einem besseren Wettbewerbsergebnis führt.
Mhm. Inside Impact. Also da kann ich mir vorstellen, dass sozusagen durch das Wegbrechen vieler alter vermeintlicher Sicherheiten sich die Rahmenbedingungen ändern, ja, und wahrscheinlich dann Kooperation als offensichtlich vernünftige Lösung sich in vielen Bereichen mehr anbietet, außer du spielst halt auf ein, sagen, spielst ein ganz anderes Spiel, also sich transhumanistisch Überwindung unserer menschlichen Grenzen und wir fliegen zum Mars oder werden Cyborgs.
Genau, also das sind ja genau diese Entwicklungen, die mit denen wir aktuell in zugespitzter Weise konfrontiert werden. Wie wir die Guten Leben für alle Kongresse gemacht haben vor nun schon 10 Jahren, war ein bisschen auch immer wieder die Kritik, das ist ein bisschen ein Schönwetter-Slogan, und welcher Mensch soll denn dagegen sein, dass alle Leute gut leben können? Ja, das habe ich oft gehört, und das war dann so ein bisschen mit einem lieb und nett Beigeschmack. Wir sehen heute, ja, dass in immer unverschämter und offen ausgesprochenen Art und Weise es eben für bestimmte leider sehr einflussreiche Gruppen ganz klar ausgesprochen ist, es ist das gute Leben für wenige, zu denen ich auch dazugehöre. Ja, und wir schauen, dass wir in den widrigen, und die haben ja alle so apokalyptische Untergangsszenarien im Hinterkopf, ja, wenn der Untergang kommt, kann ich mich als Individuum, ja, vielleicht auch noch mit meinem Clan retten. Ja, aber genau das, und dann gibt es eben hunderte Hollywood-Filme, ja, wo das Gegenprojekt eben ein Projekt der Kooperation ist, ja, wo sich die Ausgebeuteten und die an den Rand gedrängten und die dann weiter auf der Erde bleiben sollen, zusammenschließen. Und in den Hollywood-Filmen ist es in aller Regel eben die Kooperation der vielen, die dann das gute Ergebnis produziert.
Also ja. Mad Max 3, gar nicht so schlecht.
Ja, also, aber ich glaube, dass das ein Stück weit, da werden ja dann auch immer archaische Dinge angesprochen, aber ich glaube, dass es eben mehr, also in dem Sinn, sich auch aus guten Gründen erhält, ja, als Dumbledores Army in Harry Potter. Ja. Eine Kooperation. Ja?
Oder Noahs Arche. Ziehen wir uns dann alle hinein zurück. Ja, also da werden wirklich so derzeit ganz archaische Bilder wach, über die wir nachdenken. Warum kooperieren wir nicht mehr?
Ich glaube, dass wenn ich jetzt ganz rasch, ja, sagen die politökonomische Entwicklung des 20. Jahrhunderts hernehme, dann hatten wir ja zum einen diese destruktiven Erfahrungen von 2 Weltkriegen, ja, von Faschismus in manchen Ländern, die ganz klar nach dem Zweiten Weltkrieg an vielen Orten, aber in Österreich sehr ausgeprägt, ja, ganz stark zu einer Kultur geführt haben, wo eben Kooperation in sehr ständisch und kulturell konservativ organisierter Art und Weise, ja, ein wichtiges Prinzip war. Die Sozialpartnerschaft war sozusagen eine prägende wirtschaftliche Institution und das Grundprinzip der Sozialpartnerschaft, und Bis 1986 haben die Sozialpartner und ihre zwei Parteien 90% der Bevölkerung abgedeckt. Aber das war sozusagen eine breit getragene Idee, dass man einander braucht und dass, wenn man sich nicht bürgerkriegsartig bekämpft, das eine Menge Vorteile hat. Ja. Dieses System aus vielen Gründen, auch deswegen, weil es natürlich sehr paternalistisch und patriarchal, ja, und leicht autoritär organisiert sind, ist dann aus vielen Gründen in Österreich und an vielen anderen Orten unter Beschuss geraten, ja, und das große Versprechen des Neoliberalismus, der darauf gefolgt ist, war das Versprechen der Freiheit, ja, ein wirtschaftliches Versprechen, das sich aus der 68er Bewegung und den Emanzipationsbewegungen abgeleitet hat.
Nicht nur die Neocons, oder? Das waren auch die Hippies.
By the way, natürlich die Hippies des Silicon Valley. Das war eben genau diese Ambivalenz, die wir jetzt im Rückblick der 68er Bewegung zuordnen können, ja, die wirklich befreiende Bewegung, ja, dass da archaisch im wirklich schlechten Sinn, ja, also die ganzen Geschlechterverhältnisse, ja, Frauenrechte in Österreich bis in die 70er Jahre, unvorstellbare Gesetzgebungen, also das waren ja alles eben wirklich Antidiskriminierungsschritte, die nur zu begrüßen waren, ja, und gleichzeitig ist es eben auch, ja, in dieser Emanzipation und Individualisierung auch zur Durchsetzung dieser Prinzipien des Wettbewerbs und der Leistung und der neuen Hierarchien und der steigenden Ungleichheit im Ökonomischen gekommen, die Individualisierungsprozesse ausgelöst haben, die kooperative Strukturen, ja, sozialstaatliche und andere, ein Stück weit aufgeweicht haben und diese Idee unter, glaube ich, Schüssel 1, ja, diese Versicherungswerbung, wo der Sohn, der Fünfjährige, seinem Papa nichts mehr vom Kuchen gibt, Indiz dafür, jeder Sorge für sich selber, ja, und zu glauben, die Kinder werden einem dann mal versorgen. Also dieses wirklich sehr plumpe Schau auf dich selber hat halt schon eine kulturelle Wirkung entfaltet. Ich hoffe, ja, kommen wir in die Gegenwart, dass diese Zuspitzung dieser brutalen Individualisierung, wie sie in der Silicon Valley Californian Ideology propagiert wird, die Gegenkräfte stärkt, die eben an das erinnern, was es ja, menschheitsgeschichtlich immer gegeben hat, dass eben Kooperation eine Menge Vorteile hat. Ja, und wenn wir eben jetzt im Internationalen auch sehen, dass auf die Krise der internationalen Zusammenarbeit vielleicht das Bewusstsein wächst, was das für ein großer Wert ist, wenn wir eine Weltordnung haben, die, wo sich einfach nicht nur die Stärksten nach willkürlichen Prinzipien durchsetzen. Dass also auch da wieder Kooperation eigentlich das überlegene Prinzip wäre.
Also auf jeden Fall mehr das Prinzip für Zeiten der Knappheit und Gefahr.
Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist, eigentlich war nein, weil interessanterweise, das betrifft jetzt mich in aller Naivität und Nichtreflektiertheit, aber dieser wohlfahrtsstaatliche Kapitalismus der Nachkriegszeit hat halt Sicherheiten gegeben, dass man, ich habe halt studiert, was ich studieren wollte, und ich bin ganz sicher, dass Arbeitsplatzüberlegungen keine Rolle gespielt haben. Ja, also dass die Kooperationskultur und dieses ich muss auf mich selber schauen, ja, welches Gymnasium geht man und alles das, all diese, wie positioniere ich mich zu anderen, das war einfach eine Zeit lang schwächer ausgeprägt, weil es weniger negative Konsequenzen hatte. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt so sein muss. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, heute, und das ist das Wichtige, ein zentraler Ansatzpunkt, wenn es wieder besser werden sollte.
Ja, ich habe jetzt so gedacht an dieses, also Kooperation nervt ja auch. Oder?
Ja.
Also manchmal fragt man sich, warum tue ich mir das an?
Ja.
Und sozusagen, wenn die Rahmenbedingungen sich verändern und es noch viel mehr nervt, nicht zu kooperieren, ja, dann ist natürlich auch wieder ein größerer Anreiz zu kooperieren. Und also ich glaube, dieser Wunsch, alles kaufen zu können, konsumieren zu können, individualistisch, nicht abhängig zu sein von jemandem, ist schon auch verlockend. Ne?
Also auf jeden Fall, ja. Es gibt das ein Wort Convenience. Ne? Ja, Amazon und vieles andere, es ist einfach convenient. Ja? Und das muss man einfach akzeptieren, das ist. Ja? Ja, und der Punkt, gebe ich dir vollkommen recht, es ist ein Schritt hin zu sagen, aber wenn wir das jetzt vernünftig anschauen, ja, die unglaubliche Macht, die diese digitalen Unternehmen über uns ausüben, wollen wir das wirklich hinnehmen, ja, und ist mir meine Bequemlichkeit dann so viel wert, ja, auf dem anderen Eck auf Freiheiten zu verzichten. Also das glaube ich, ist ganz sicher so. Ich glaube aber auch, ja, dass simple Dualismen sind immer schlecht. Und daher ist auch dieser Dualismus Kooperation Wettbewerb schlecht. Ja, also die Idee, Wettbewerb ist immer das Böse und vielleicht, weiß ich, das Neoliberale oder Kapitalistische oder Böse halt. Ja? Und Kooperation ist das Gute. Das wollte ich ja am Anfang mit dem SS-Beispiel auch sagen, dass man sich das genauer anschauen muss. Ja? Und auch bei Wettbewerb wieder klassisches Beispiel. Es ist einfach ein Segen, dass es einen Wettbewerb um gute Küche gibt, ja, und ich aussuchen kann, in welches Gasthaus ich gehe, ja, und wählen kann und welche Kulturangebote ich wahrnehme. Das sind eben manchmal ist Wettbewerb ein äußerst sinnvolles Prinzip. Ja. Deswegen bin ich ja auch ein großer Anhänger einer gemischtwirtschaftlichen Ordnung. Also ich glaube eben nicht, anders gesprochen, dass man eine Gemeinwohlökonomie machen kann und soll, die nur auf Kooperation aufbaut. Weil das eben genau, wie du gesagt hast, in unserer Sprache, ja, der EU, ja, und der Business Schools, es hat halt hohe Transaktionskosten, ja, und die sind real und hoch unangenehm, ja, die Aushandlungsprozesse. Und wenn ich Aushandlungsprozesse darüber habe, ob die Karotten unser Food Cooperative rot, grün oder orange sind, ja, dann ist das halt rasch einmal ein ermüdender Prozess und ich sehne mich nach dem, ja, was linke Kritik aus gutem Grund problematisch sieht, aber man sieht sich dann nach dem Cash-Nexus, ja, dass das Einzige, was zählt, ist, dass ich die 2 Euro hinlege, ja, und mein halbes Kilo Karotten kaufe, ohne irgendeine Ballast an sozialen Beziehungen. Ja. Also das abzuwägen, wo ist dieses Prinzip sinnvoll und wo sind Grenzen, dann ist eben ganz klar, ja, dass es eben Bereiche gibt, wo der Wettbewerb ins Destruktive tendiert, ja, und wo dem guten Wirtschaften geholfen wäre, wenn es mehr Kooperation gäbe.
Ja. Vielleicht auch in dem Sinne eines Wettbewerbs der Ideen, ja, dass man nicht alles auf sozusagen verwässert auf den Minimalkonsens, alle im Gleichschritt müssen dasselbe machen,
ja,
sondern dass man auch sagen, okay, da kommen wir miteinander nicht auf einen grünen Zweig. You do you. Ja,
genau, genau. Also im Sinne des Pluralismus, ja, also eine plurale Ökonomie in einer pluralistischen Gesellschaft braucht auch verschiedene Bereitstellungsformen. Ja, darauf, ja. Und es gibt Leute, die sich gerne in genossenschaftliche Strukturen einlassen und die Vorteile genießen und ausnützen. Aber ganz sicher sind das nicht alle Menschen. Mhm. Ja, und dann braucht man eben Formen, die diese bestimmten, diese unterschiedlichen Bedürfnisse, Präferenzen auch Raum gibt.
Ja. Und ist nicht auch Wettbewerb letztlich Kooperation, es sei denn, man betreibt ihn auf die ganz brutale Art, also sozusagen die mafiöse Art, aber jeden Tag kann ich aufwachen, es mir anders überlegen, meinen Gegner überrumpeln und erpressen. Aber ein regelgebundener Wettbewerb, da muss man sich ja zumindest einigen, dass man gewisse Wettbewerbsregeln miteinander einhält, nicht?
Ja, also sagen du, beginnt jetzt ein bisschen schon ins Detail gehen, zu genau das zu problematisieren, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Ja, das ist genau der Punkt. Aber du könntest, weiß nicht, vielleicht sogar ein größeres Beispiel, aber ich meine, da ein guter Teil des Sports, ja, sind Wettbewerbsveranstaltungen. Ja, und es würde manches deutlich an Attraktivität verlieren, wenn das eh alles wurscht ist. Ja, und wenn man
Sporteln nur noch wegen der Gesundheit.
Ja, ja, wenn ich persönlich Tennis spiele, dann ist es mir lieber, wir spielen kein Match, sondern spielen eine Stunde ernsthaft und strengen uns an. Ja. Aber wenn ich Basketball spiele, dann ist es in der Regel, dass halt es irgendjemand gibt, der dann mehr Punkte hat, und es ist spannend, lustig zu schauen, wer es letztlich sein wird. Ja, und dann ist das nicht die böse Gesellschaft, ja, wenn es diese Wettbewerbssportarten weiter gibt, auch wenn es in der Pädagogik alle Überlegungen gibt, dass man kooperative Spiele mehr fördern sollte und dass das einen größeren Raum hat, würde ich schon sagen, auch da gilt, dass das Ziel nicht sein kann, das eine durch das andere zu ersetzen.
Inside Impact.
Ja, du bist ja vorher schon sehr, wie soll ich sagen, sehr grundsätzlich geworden über die Natur des Menschen, sozusagen unsere Abhängigkeit, wenn wir geboren sind. Ja. Aber ich glaube, auch der Wunsch, sich zu spüren und zu messen, ist ja auch tief verwurzelt.
Genau, und ich glaube, die Wettbewerbsspiele haben halt auch diesen ganz wichtigen Lerneffekt, dass man verlieren lernt. Ja? Und nicht die geringste Fähigkeit ist genau das, zivilisiert verlieren zu lernen. Mhm. Weil ein Stück weit, da gebe ich dir vollkommen recht, ein zivilisierter Wettbewerb in bestimmten Rahmen ist in bestimmten Wirtschaftssektoren wahrscheinlich sehr, sehr sinnvoll. Ja? Aber deswegen, und das ist ein bisschen das Problem der Europäischen Union und ihrer Economic Governance, ja, dass das, wie wir jetzt argumentieren, halt nicht das Prinzip ist, weil das Prinzip ist, Wettbewerb ist sozusagen die Grundnorm und alle anderen müssen sich beweisen. Ja? Also warum kann Kooperation in bestimmten Bereichen sinnvoll sein? Ja? Also die Wiener Linien sind ständig unter dem Zwang, ja, zu begründen, warum ist das vereinbar mit dem Wettbewerbsprinzip, ja? Die ÖBB detto, und man sieht, ja, was gerade im Verkehr, ja, welche desaströse Auswirkungen ein radikalisiertes Wettbewerbsregime hat. Der Großteil der europäischen Bahnindustrie oder Unternehmen ist in einem sehr schlechten Zustand, wenn wir es mit PKW und LKW vergleichen. Und da wäre es notwendig, ja, können wir eine Economic Governance organisieren, wo mehr Raum ist, zu entscheiden, wann gibt es eigentlich auch das Anrecht, das Kooperationsprinzip unbegründet über das Wettbewerbsprinzip zu stellen. In der Marktordnung, in der wir haben, ist das nicht einfach.
Ja? Könnte aber sein, dass sich das jetzt auch ändert. Also ich nehme gerade in den letzten Wochen interessante neue Töne war, Ja, da auf einmal geht es um Resilienz, ja, um
genau.
Sicherheit.
Genau, ja, um strategische Autonomie und, und so weiter. Das wäre ja genau schön. Und natürlich ist es da, das, was du sagen jetzt von dir als Individuum aus, es ist anstrengend, ja, wenn wir kooperieren, wenn wir jetzt hier eine Alternative zu diesem simpel primitiven Markt hat immer recht und wer das nicht tut, muss es begründen zu einer Idee. Ja, es gibt verschiedene Formen, wie wir das tun können und da können wir dann abwägen und entscheiden. Wenn das natürlich im Sinne der 27 Mitgliedstaaten und dann stellt man sich irgendwelche Abstimmungsprozesse vor, dann kann das natürlich nicht so funktionieren. Mhm. Ja, ja. Das heißt, die Herausforderung, wie man diese Markt- und Wettbewerbsdominanz durch was Machbares anderes ersetzt, ist keine leichte Aufgabe. Aber ich glaube, dass es notwendig ist und interessanterweise, das ist halt dann auch schon dieser Aspekt von Macht und Ideologie, wenn es wichtig ist, geht das natürlich von heute auf morgen. Bei Verteidigungsfragen, wenn es um einen Impfstoff geht, der dringend gebraucht wird. Ja, also sagen, diesen Bereich, was ist denn ein Ausnahmezustand, anders und weiter zu fassen, wäre wahrscheinlich nicht so schlecht.
Lass uns zum Schluss versuchen, ob wir noch die Kurve nochmal zurückkratzen können zu Social Business, Social Entrepreneurship Projekten, zu den Non-Profit-Organisationen. Ich glaube, viele von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kommen irgendwie aus dieser Ecke. Findest du, dass in diesem Sektor genug kooperiert wird, sollte mehr kooperiert werden? Wer sollte mehr mit wem kooperieren?
Also ich sage das jetzt sehr vorsichtig, weil ich es nicht gut und im Detail kenne. Ich sage es vielleicht, weil ich vermute, dass es da auch Überlappungen und Ähnlichkeiten gibt zur Klimabewegung, die ich dann deutlich besser kenne. Und auch unsere Studierenden, die dann sozialökologisches Wirtschaften im Master lernen. Und was ich dort feststelle, ist eben Folgendes, dass wir in dieser Frustration über große Strukturen und Institutionen in den letzten schon Jahrzehnten ein bisschen eine Aufmerksamkeitsverschiebung ganz stark hin zu Gemeinschaften haben. Ja? Eine Aufmerksamkeitsverschiebung ganz stark hin zu denen, die sagen, ähnlich ticken wie ich, mit denen man sich dann organisiert und mit denen zusammen man dann versucht, Alternativen umzusetzen. Ja, also im ökologischen, die Degrowth-Bewegung, die so Landwirtschaftsprojekte, Food Cooperatives, Sharing-Ideen sind halt ganz stark immer Gemeinschaftsinitiativen der Gleichgesinnten, die aus einem relativ homogenen Milieu kommen, auch mit sehr, sehr hohen Werte, Kanons, die man dann auch zu einem guten Teil teilt, Soziokratie und andere Ansprüche. Und wo ich einen extremen Kompetenzverlust sehe, ist bei gesellschaftlicher Kooperation und bei der Kooperation mit Menschen aus anderen Milieus, mit anderen Werthaltungen, anderen Lebenseinstellungen und Zugängen, wie man es schafft, mit solchen, die einem ein Stück weit fremd sind oder deren Werte man nicht nur nicht teilt, sondern vielleicht auch ablehnt, wie es trotzdem zivilisiert möglich ist, mit solchen Menschen zu kooperieren. Und ob das, was ich sozusagen als Defizit bei der Klimabewegung sehe, inwiefern das jetzt im Bereich von Social Entrepreneurship auch ist, es ist auf jeden Fall eine Gefahr, erstens. Und andererseits wäre mein großer Wunsch an dieses Milieu, so wie an alle Milieus, dass man sich stärker damit beschäftigt, wie Kooperationen über Milieus hinweg möglich sind. Ja, also dieses über andere Milieus schlecht reden und gar nicht andocken wollen, das, glaube ich, ist eine ganz große Gefahr angesichts der destruktiven Kräfte, die dann nämlich das eine und das andere Milieu gleichermaßen an den Rand drängen wollen. In unserem, nur um das, was ich eine und andere Milieu, im Fall der Klimaforschung, gibt es dann so Grabenkämpfe zwischen den Degrowths und so radikalen Ansätzen, die das System an der Wurzel und grundlegend verändern wollen und halt eher so den Modernisierungsgrüne Wachstumsanhängern, die so mit Technik und Markt das Problem lösen wollen, und die catchen sich dann untereinander, aber wie man gerade aktuell in der europäischen und weltweiten Klimapolitik sieht, sie gehen ja auch gemeinsam unter. Ja? Mhm. Und wenn sie nicht merken, ja, wie dringend eigentlich Kooperation wäre, ja, nur als ein kleines Beispiel, dann leiden beide darum.
Ja, ist nicht, also ich finde, das Moralisieren ist so vergiftend.
Genau.
Ja?
Genau.
Ja?
Und das Problem ist, das weiß ich eben nicht, wie es in wie das im Entrepreneurship gehandhabt wird, aber es ist halt bei den sozialen Bewegungen ganz oft so, dass man ausdrücklich das eigene Handeln als wertegeleitet ansieht und dann eben sagt, bei uns, bei uns geht es nicht nur um Ökologie, wir sind auch antirassistisch und antisexistisch und, ja, und dann ist es eben ganz schwierig, was ist mit dem, der die Sprache, die wir gelernt haben, nicht richtig spricht, ja, oder der, ja, einfach anders, oder die anders tickt, ja, wie ist die dann schon, darf die Person dann schon gar nicht mehr bei uns dabei sein, ja, also es hat eine, das Moralien hat eine, wirklich unangenehm destruktive Kraft.
Ja. Also vielleicht kooperieren an eher Projekten mit greifbaren Nutzen für viele unterschiedliche Menschen, und man muss nicht das ganze Projekt der Weltrettung in jedes Projekt hineinpacken. Man kann auch mal eins machen, keine Ahnung, nur über Ernährung, ohne
ja,
Feminismus oder so.
Vielleicht ist das abschließend eher noch ein Argument, das mir ganz, ganz wichtig ist. Ja, man könnte es ganz schnell bejahen, indem man an Bruno Kreisky ein Stück des Weges gemeinsam gehen. Ja? Mhm. Ja, also zu sagen, wir müssen ja nicht, so wie du gerade gesagt hast, überall übereinstimmen, aber ja, wenn es um dieses Aufbrechen des verstaubten Katholizismus Österreichs geht, wählt's doch mich, Bruno Kreisky. Ein bisschen allgemeiner formuliert, ja, so wie wir es in der Klimaforschung versuchen aufzulösen, ist, dass man milieuübergreifende Allianzen bewusst anstrebt, und da ist halt ein Zugang, der extrem erfolgsversprechend ist, wenn man eben am Alltagsleben ansetzt. Mhm. Du hast das mit anderen Worten, das Gleiche angesprochen, an das, was den Leuten wichtig ist. Ja, das Gasthaus, die dezentrale Pflege im Dorf, ja, das ist kein ideologisches Thema. Ja, der Baum in der Stadt ist kein ideologisches Thema. Ja, das, bin ich überzeugt, ist eine Strategie, die diese gesellschaftliche Kooperationskultur stärken würde.
Also zumindest jetzt einmal in der gegebenen Situation braucht es vielleicht mehr solche Kooperationen.
Ja, braucht es. Und sagen, das, was ja auch der kanadische Premierminister vor wenigen Tagen angesprochen hat, dass man sich eben angesichts dieser bewussten Zerstörung der UNO und ja, von universeller, regelbasierter Weltordnung, dass man sich eben neue Formen auch der internationalen Zusammenarbeit überlegt, die vielleicht eben Koalitionen der Willigen sind, die halt experimentiert, wie Kooperation auch auf diesem Ebene ausschauen kann, wo man auch wiederum wahrscheinlich mit Ländern zusammenarbeiten muss, deren Staatschefs man nicht großartig hält, ja, oder deren politische Ordnung nicht die ist, wie man selber gerne leben würde. Ja, und trotzdem für ein Mindestmaß an Zivilisiertheit wird die Zusammenarbeit wohl notwendig sein.
Ja, vielen Dank, Andreas, für diesen Audiospaziergang.
Ich danke dir, dass du das angestoßen hast.
Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, und ihr bleibt uns bitte gewogen. Es gibt in ungefähr einem Monat wieder eine Folge, und dann schauen wir uns einen weiteren Aspekt von Kooperation an. Wir haben schon einige mögliche Gäste in petto und einige Ideen. Lasst euch überraschen.
Wiedersehen.